Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Marco Kalle. Beim Flugzeugabsturz im Westen Indiens sind nach neuesten Polizeiangaben mindestens 290 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche verletzte Personen wurden in Spitäler gebracht. Der indische Premierminister Narendra Modi sprach von einer Tragödie, die fassungslos mache. In dieser traurigen Stunde seien seine Gedanken bei allen Betroffenen. Auch das Schweizer Außendepartement kondolierte den Angehörigen und Freunden der Opfer. Das Flugzeug des Typs Boeing 737 Dreamliner hätte heute Morgen von der Stadt Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat nach London fliegen sollen. Es stürzte aber kurz nach dem Start ab in ein bewohntes Gebiet. Unter den Todesopfern sind auch Anwohnerinnen und Anwohner. An Bord des Flugzeugs waren über 240 Personen. Laut der Fluggesellschaft handelt es sich um Menschen aus Indien, Großbritannien, Kanada und Portugal. Die Absturzursache ist noch nicht bekannt. Schweizer Unternehmen sollen künftig offenlegen müssen, wem sie gehören. Dazu soll ein nationales Transparenzregister geschaffen werden. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat Ja gesagt zu einer entsprechenden Gesetzesvorlage. Das Register soll vor allem Strafverfolgungsbehörden helfen. Sie sollen so schneller feststellen können, wer tatsächlich hinter einer Firma steht. Damit soll Geldwäscherei bekämpft werden. Die Datenbank wird nicht öffentlich sein. Wegen Differenzen geht die Vorlage wieder zurück an den Ständerat. In Norwegen war die Polizei bis jetzt grundsätzlich nicht mit Schusswaffen bewaffnet, außer in speziellen Situationen. Das ändert sich nun. Im norwegischen Parlament hat eine Mehrheit dafür gestimmt, dass Polizistinnen und Polizisten künftig eine Schusswaffe tragen dürfen. Mitte und linke Parteien, die zuvor gegen eine Bewaffnung der Polizei waren, haben ihre Meinung geändert, nachdem sich die linke Regierung für das Tragen von Waffen ausgesprochen hatte. Die Polizei hatte die Bewaffnung selber gewünscht, wegen der veränderten Bedrohungslage in Norwegen. Eine Meldung vom Fußball noch. Die Schweizer Stürmerin Ramona Bachmann wird an der Heimeuropameisterschaft nicht auf dem Platz stehen. Sie hat sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen, wie der Schweizerische Fußballverband mitteilt. Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen beginnt am 2. Juli mit dem Eröffnungsspiel in Basel. Die Wetteraussichten noch. Morgen wird es meist sonnig. Gegen Abend kann es über den Alpen einzelne Gewitter geben. Es wird heiß mit 30 bis 33 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich war Michael Wettstein.
Deine Mundart auf SRF 1.
Donnerstagabend, deine Mundart auf SRF 1. Mein Name ist Elena Bernasconi. Amtlich gesehen ist die Schweiz ein viersprachiges Land. Bei uns gibt es nicht nur eine Landessprache, sondern auf Bundesebene eben vier. Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Ist euch aber wahrscheinlich auch schon aufgefallen, in unserem Alltag, da schnappen wir rundum noch viel mehr Sprachen auf. Da wird um uns herum Englisch, Spanisch, Türkisch oder Albanisch geredet und natürlich noch ganz viele andere Sprachen. Und über diese Sprachenvielfalt in der Schweiz ist jetzt ein neues Buch rausgekommen, wo der Versuch macht, die Schweiz nicht mehr als vier, sondern eben als vielsprachiges Land anzuschauen. «Sprachenräume der Schweiz» ist der Titel davon und es hat zu ganz vielen Sprachen, die man in der Schweiz redet, einen Aufsatz drin. Simon Lütold aus der Mundart-Redaktion hat das Buch gelesen und hat mit einer Sprachforscherin geredet, die das Buch mit rausgegeben hat. Und er hat ein paar Überraschungen erlebt.
Rätoromanisch ist zwar eine offizielle Landessprache der Schweiz, aber im Moment reden viel mehr Leute Portugiesisch, Englisch oder Albanisch als Rätoromanisch. In verschiedenen Westschweizer Kantonen sind die häufigsten Nachnamen Portugiesisch und in der Spitzermatt redet sogar die Mehrheit der Leute Portugiesisch. Hätte sie gewusst, dass die meisten italienischsprachigen Leute in der Schweiz gar nicht im Tessin leben, sondern in der Deutschschweiz? Und übrigens, in keinem anderen europäischen Land außerhalb von Spanien redet so ein grosser Anteil der Leute Spanisch wie in der Schweiz. Ich muss sagen, mich hat das alles ziemlich überrascht, vielleicht mit einer Ausnahme. Dass mehr Leute in der Schweiz Englisch oder Albanisch reden als Rätoromanisch, das habe ich gewusst. Aber schon auf Portugiesisch wäre ich, glaube ich, nicht von allein gekommen. Auch wenn es mir jetzt, als ich es einmal gehört habe, sofort einleuchtet. Das neue Buch «Sprachenräume der Schweiz» schaut 16 verschiedene Sprachen in der Schweiz genauer an. Und bei so einem gross angelegten Projekt stellt sich natürlich als erstes die Frage, wie man da dafür überhaupt an die richtigen Daten kommt. Elvira Glaser, sie ist emeritierte Professorin für Linguistik an der Uni Zürich und eine der Mitherausgeberinnen von diesem Buch, sagt ganz klar, selber Daten erheben sei da gar keine Möglichkeit gewesen.
Das ist ziemlich schwierig und das haben wir auch sozusagen nicht gemacht. Wir haben keine zusätzlichen Erhebungen gemacht. Wir haben uns da auf die Daten vom Bundesamt für Statistik verlassen.
Und zwar sind das einerseits Daten von der sogenannten jährlichen Strukturerhebung und andererseits von einer grösseren Erhebung zu den Sprachen, der Religion und Kultur, die alle 5 Jahre gemacht wird, auch vom Bundesamt für Statistik. In diesen Daten sieht man zum Beispiel, dass im Jahr 2019 die überwiegende Mehrheit der Leute über 15 im Alltag regelmässig mehr als eine Sprache benutzen. Nicht einmal ganz ein Drittel hat hier angegeben, dass sie nur eine Sprache regelmässig brauchen. Über 38% der Leute brauchen 2 und die restlichen, das ist immer noch fast ein Drittel der Leute, brauchen regelmässig sogar 3 oder noch mehr Sprachen. Schweizerdeutsch und Hochdeutsch zählen übrigens als eine Sprache. Und wenn man jetzt schaut, was für Sprachen das sind, dann wird's richtig interessant. Dass Englisch da weit vorne ist, das überrascht noch nicht gross, weil heutzutage brauchen das viele Leute nur schon fürs Arbeiten oder ganz allgemein, wenn sie mit Fremdsprachigen reden. Aber dass zum Beispiel recht ähnlich viele Leute in der Schweiz Portugiesisch wie Spanisch reden, das überrascht wahrscheinlich doch der eine oder die andere. Elvira Glaser sagt, das hat auch mit dem Status von diesen Sprachen zu tun.
Portugiesisch ist sehr stark vertreten, gibt sehr viele Sprecher und es ist irgendwie weniger bekannt als das Spanische, weil das Spanische als Weltsprache sozusagen wiederum halt doch ja einen anderen Hintergrund hat. Also die sind komplett unterschiedlich, die verschiedenen Sprachen.
Dass das Verhältnis zu diesen Sprachen in der Schweiz ganz anders ist, sieht man zum Beispiel auch daran, dass bei uns viel mehr Leute Spanisch als Zweitsprache lernen als Portugiesisch. Und gleich ist Portugiesisch nach Englisch und Spanisch die 6. geredete Sprache in der Schweiz. In der Romandie ist Portugiesisch sogar deutlich häufiger als Spanisch. Und in der Deutschschweiz gäbe es im Kanton Graubünden eine auffällige Ballung von Portugiesischsprachigen, sagt Elvira Glaser. Und zwar mit einem besonderen Effekt.
Es ist beobachtet worden, dass tatsächlich die Portugiesen in romanischem Umfeld Romanisch lernen statt Deutsch. Weil ihnen das auch irgendwie als Sprache näher ist.
Rätoromanisch als Zweitsprache vor Deutsch. Das ergibt aus sprachlicher Sicht natürlich Sinn, weil Rätoromanisch und Portugiesisch beides romanische Sprachen sind und darum viel näher verwandt als Portugiesisch und Deutsch. Wenn man jetzt die unterschiedlichen Verbreitungen von der Sprachen in der Schweiz ein bisschen genauer anschaut, wo Elvira Glaser vorher schon davon geredet hat, dann merkt man schnell, dass die Aufteilung von der Schweiz nach Sprachregionen, also in Deutschschweiz, Romandie und italienischsprachige Schweiz, höchstens noch so halben Sinn ergibt, weil eben überall auch noch ganz viele andere Sprachen geredet werden und diese Verbreitungen halten sich überhaupt nicht an die Grenzen. Es gibt keine rein deutschsprachige Region, keine rein französischsprachige und auch keine rein italienischsprachige. Dafür tun sich neue Fragen auf. Zum Beispiel, was sind denn die Gründe dafür, dass sich in der Westschweiz und in Graubünden so überdurchschnittlich viele portugiesischsprachige Leute niedergelassen haben?
Einerseits weiss man, dass Migranten, das ist schon immer so, die irgendwo sind, neue anziehen, neue Migranten, also so Netzwerke. Und da gibt's ja diese Fälle der portugiesischsprachigen im Wallis, die dann offensichtlich dort irgendwie so ein Nest gebildet haben, weil halt die im Herkunftsland Wissen verbreitet haben, ja, da sind schon welche, mit denen, die kennt ihr oder mit denen könnt ihr reden, also da gehen wir auch hin. Und das ist ein Muster, das gibt's überall und immer. Also von daher kann man so gewisse Schwerpunkte in der Verbreitung verstehen, aber man weiß natürlich nicht, was der Urgrund eigentlich dann ist. Warum sind sie denn dahin? Nur wenn sie mal da waren, dann erklärt sich, dass dort so ein Schwerpunkt entsteht. Mhm. Andererseits, ein zweiter Gesichtspunkt ist sicher der, dass für die Portugiesischsprecher natürlich Französisch näher liegt als romanische Sprache, als Deutsch. Und umgekehrt kann man jetzt nicht wirklich, glaube ich, sagen, dass für die Albaner Deutsch näher liegen würde als Französisch. Es gibt eben ja auch in beiden Landesteilen, in allen Landesteilen Albanischsprecher. Aber es gibt vielleicht einen kulturellen Hintergrund, der Albanien mit Deutschland oder ja irgendwie im Hintergrund, Deutsch hat früher eine größere Rolle gespielt auf dem Balkan. Also es ist so ein gewisses Wissen über Deutsch, das vielleicht dazu führt, dass die Albaner sich schwerpunktmäßig doch eher in der Deutschschweiz angesiedelt haben. Also die albanischsprachigen, muss ich sagen, weil eben Albaner führt in eine falsche Richtung.
Und zwar führt das in eine falsche Richtung, weil man eben nicht nur zu Albanien, sondern auch im Kosovo und zu Nordmazedonien albanisch redet. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt und laut Elvira Glaser auch eine Stelle, wo sich die Politik und die Statistik häufig ein bisschen gar einfach machen. Nämlich die Schlussfolgerung, dass man von der Staatsbürgerschaft von jemandem auf die Sprache schliesst, wo die Person hauptsächlich redet oder umgekehrt. In beiden Fällen funktioniert die Schlussfolgerung nämlich nicht, sagt Elvira Glaser.
Zum Beispiel, wenn man sich jetzt fragt, wie viele Leute gibt's, die Hochdeutsch als Primärsprache sprechen? Oder wie viele gibt's, die Albanisch sprechen, um das Beispiel nochmal zu finden? Dann kann man nicht nachschauen in einer Ausländerstatistik, wie viel ausländische Staatsbürger, wie viel albanische Staatsbürger gibt's, weil dann findet man ganz wenige, die aus Albanien kommen. Und da muss man natürlich wissen, ja, die Albanischsprachigen in der Schweiz sind hauptsächlich aus dem Kosovo, ein paar noch aus Nordmazedonien und ganz wenige eigentlich aus Albanien. Das heißt, Staatsbürgerschaft und Sprache ist nicht identisch. Und fürs Deutsche, fürs Hochdeutsche auch nicht, weil ja auch Österreicher da sind, die vielleicht Hochdeutsch sprechen, vielleicht aber auch Dialekt. Und das wird tatsächlich nicht alles hundertprozentig in den Erhebungen abgebildet.
Darum sei es eben wichtig, da besonders genau anzuschauen und Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen und dann miteinander anzuschauen. Das neue Buch «Sprachenräume der Schweiz» ist nicht das erste, wo die Sprachensituation in der Schweiz genauer unter die Lupe nimmt. In den 80er Jahren ist eine Art Vorläufer davon rausgekommen mit dem Titel «Die viersprachige Schweiz». Das Buch ist dann 2002 nochmal aktualisiert worden, aber es ist hier bei den offiziellen vier Landessprachen geblieben. Laut Elvira Glaser sei aber schon ums Jahr 2000 herum klar gewesen, dass es eigentlich eine neuere, eine breitere Analyse braucht.
Damals hat man schon gewusst, dass natürlich diese viersprachige Schweiz, die jetzt sehr schön in dem Buch beschrieben ist, nicht die ganze Wahrheit ist, sondern dass man eigentlich heute noch allerlei andere Dinge mit in Betracht ziehen müsste, wie zum Beispiel die neuen Migrantensprachen. Und das war 2000. Ich meine, einerseits ist das lang her, auf der anderen Seite, wenn man weiß, wie wissenschaftliche Strömungen laufen, ist es auch dann, ja, 20 Jahre braucht manchmal sowas, um dann, wie soll ich sagen, Substanz zu kriegen.
Die konkrete Idee zu dem neuen Buch ist aber erst vor ein paar Jahren aufgekommen, sagt Elvira Glaser. Nämlich, wo sie sich als deutschsprachige Linguistin mit Johannes Kabatek, einem Professor für romanische Sprachen, und Barbara Sonnenhauser, einer Slawistin, zusammengetan hat. Und dort sind dann auch auf einen Schlag ziemlich viel von diesen Sprachen klar geworden, was jetzt im Buch darum geht.
Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt. Also die Idee war dann schon, wir möchten gern was machen, zur Sprachensituation in der Schweiz. Und wenn man da was Neues macht, dann muss man einfach obligatorisch heutzutage breiter die Sprachen einbeziehen, die eben in der Schweiz eine Rolle spielen. Und da war klar dann, also es muss Slawisch, also Südslawisch muss rein, also Serbisch-Kroatisch und so weiter muss rein, es muss Spanisch rein. Dann war natürlich von Johannes Kabatek sofort klar, ja, es muss auch Portugiesisch rein, das sind ja mindestens genauso viele, nur kennt man sie nicht. Albanisch war dann auch glücklicherweise gerade ein Projekt fertig geworden, das Barbara Sonnenhauser als Balkansprache mitbetreut. Und so war schon mal klar, dass die Sprachen gesetzt waren. Und dann hat man halt ein bisschen weitergedacht, ja, was gibt's denn eigentlich noch? Und da war auf der einen Seite war klar, wir haben 2013 oder 14, glaube ich, an der Uni Zürich einer Forscherin das Ehrendoktorat verliehen, die Gebärdensprachforscherin ist, Penny Boyce-Brehm. Also war klar, Gebärdensprachen müssen rein. Das ist natürlich was, wo man 2000 auch noch nicht so dran gedacht hat. Und daran sieht man schon, dass eigentlich ein Pfeiler des Ganzen war, dass wir Forscher und Forscherinnen finden, die zu diesen Themen auch geforscht haben. Mhm. Weil wir drei konnten ja nicht alles irgendwie abdecken, das war klar.
Darum sind fast alle Kapitel zu den einzelnen Sprachen je von jemand anderem geschrieben, der sich genau auf dem Gebiet besonders gut auskennt. Wahrscheinlich ist es Ihnen jetzt schon aufgefallen. Es geht in dem Buch «Sprachenräume der Schweiz» sehr viel um migrantische Sprachen in der Schweiz. Aber im Buch liest man auch, dass Migrationssprachen eben nicht nur die üblichen Verdächtigen aus anderen Ländern sind, sondern dass zum Beispiel auch Italienisch da dazu gehört.
Italienisch ist Landessprache und hat eine bestimmte territoriale Rolle eben im Tessin. Aber es ist gleichzeitig eben auch Migrantensprache in anderen Regionen, vor allem natürlich auch im Tessin, aber vor allem eben Migrantensprache in der Deutschschweiz, in der französischen Schweiz, wo es ähnlich sozial funktioniert wie eben die anderen Migrantensprachen, also wie Spanisch und Portugiesisch und so weiter.
Und es geht sogar noch weiter, sagt Elvira Glaser.
Deutsch ist natürlich Landessprache, aber Deutsch ist auch Migrantensprache. Ja, es kommt einem vielleicht im Moment komisch vor, aber es ist so. Und genauso wie man Italienisch als Migrantensprache behandelt, könnte man ja auch auf die deutsche Sprachgemeinschaft schauen.
Weil Deutsch aus der Schweiz ist nicht das Gleiche wie das von Leuten, die aus Deutschland oder Österreich in die Schweiz eingewandert sind, auch wenn es auf dem Papier vielleicht dann auch aussieht. Dazu gibt es wenig Daten und darum auch kein eigenes Kapitel im Buch, aber ein paar wichtige Punkte kommen trotzdem raus. Wer in einer Statistik deutschsprachig angibt, wird automatisch zum deutschsprachigen Teil der Schweizer Bevölkerung gezählt. Und das heisst, er oder sie hat zumindest am Anschein nach gerade ein bisschen anderen migrantischen Status als jemand, der spanischsprachig oder portugiesischsprachig angibt. Gleichzeitig ist es aber laut Befragungen, die im Buch zitiert werden, so, dass vor allem deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger weniger anfangen, Schweizerdeutsch zu reden als andere Nationalitäten. Das heisst, in der Deutschschweiz wirkt es vielleicht auf einmal doch fremder als jemand, der eigentlich albanischsprachig wäre, aber halt angefangen hat, Schweizerdeutsch zu reden. Und dann kommt noch dazu, dass man vielleicht nach einer genug langen Zeit ihrem Hochdeutsch kann anhören, dass es schweizerisch gefärbt ist, sagt Elvira Glaser, mit dem Resultat, dass es dann auch in Deutschland fremd wirkt. So viel einmal zu den Daten, die es in dem neuen Buch «Sprachenräume der Schweiz» darum geht. Genauso wie um die Anzahl Sprecherinnen und Sprecher oder die Verhältnisse in den verschiedenen Landesteilen, geht es aber auch um den Sozialstatus von diesen verschiedenen Sprachen. Auch dazu liest man in all diesen Artikeln viel. Elvira Glaser sagt, man sieht vor allem im Prestige grosse Unterschiede.
Dadurch, dass die Sprachen eben unterschiedliches Prestige oder unterschiedliche, ja, wie soll ich sagen, irgendwie, dass man unterschiedlich auf die Sprachen draufschaut, gibt es natürlich diejenigen, wie zum Beispiel Spanisch, die in die Mehrheitsgesellschaft, sage ich jetzt mal, ganz stark reinkommen, dadurch, dass ja sehr viele Leute Spanisch als Zweitsprache lernen. Zum Beispiel in der Schule oder in irgendwelchen zusätzlichen Sprachunterricht. Also da gibt's sozusagen wie ein Miteinander und man hat auch ein Interesse von der Mehrheitssprache, sich mit dieser in der Schweiz Minderheitensprache zu beschäftigen, die aber natürlich auf der anderen Seite eine Weltsprache ist. Und auf der anderen Seite sind dann eben die Sprachen wie Albanisch, wo es so gut wie kein Interesse eigentlich lange Zeit von den Mehrheitssprechern gegeben hat, sich ja irgendwie Informationen auch über diese Sprache zu beschaffen oder irgendwie mit der Sprache, irgendwas von dieser Sprache zu erfahren und vielleicht das auch mal zu lernen oder so. Das gilt natürlich dann eben für Tamil und für Tibetisch und was es sonst noch an Minderheiten gibt, gilt das natürlich ganz genauso. Albanisch ist da immer wieder ein gutes Beispiel, weil es so eine Entwicklung durchgemacht hat durch die Jahre hindurch auch. Also sowohl die albanischsprachigen, das Prestige allmählich ein bisschen besser geworden ist und eben auch mehr bekannt wird, weil da machen kulturell Festivals und was weiß ich was. Also da kann auch die Mehrheitsgesellschaft nicht dran vorbeischauen. Ne? Da nimmt man mindestens wahr, ja, die tun da was. Und schreiben auch Literatur und wer weiß was alles. Aber da ist noch einiges zu holen.
Dass wir das können holen, wie Elvira Glaser sagt, also dass es zu mehr Austausch und echtem Interesse zwischen diesen Gruppen von Mehrheiten- und Minderheitensprachen kommt, das sei nicht einfach so gegeben, sondern es sei sogar relativ schwierig.
Also ich habe teilweise auch versucht, mit diesen Sprachgemeinschaften, die unter sich gar nicht so schlecht organisiert sind, Kontakt aufzunehmen, um vielleicht zu sehen, ob jemand aus dieser Sprachgemeinschaft selber einen Artikel für uns schreiben könnte. Das ist aber schlecht gelungen und das zeigt einfach eben dieses Nicht-Miteinander. Ja? Das heißt, im Alltag funktioniert es ja schon so, dass die allermeisten sich sehr gut, sei es in der Deutschschweiz, mit Schweizerdeutsch integrieren oder im französischsprachigen Teil integrieren. Aber es ist so die Oberfläche, der Alltag, der zu sehen ist. Und darunter liegt natürlich dann doch die Sprachgemeinschaft, die kaum sind sie dann vielleicht vom Arbeitsplatz weg, sehr wohl noch ihre eigenen sprachlichen und anderen kulturellen Traditionen pflegen.
Und das ist ein wichtiger Punkt, wo Elvira Glaser auch hofft, dass das Buch, das sie zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen herausgegeben hat, ein bisschen ein breiteres Bewusstsein schafft dafür und für ein bisschen mehr Offenheit oder sogar Interesse sorgt.
Ich würde mir wünschen, dass es einfach wirklich auch in breiten Kreisen gelesen wird. Ich habe auch gewisse Rückmeldungen, dass die einzelnen Kapitel wirklich auch auf Interesse stoßen und Informationen bei Personenkreisen verbreiten, die eben normalerweise da keinen Zugang jetzt zu diesen Informationen haben. Also das wäre eigentlich schon eine Vorstellung, dass es nicht nur in der Wissenschaft, nicht nur von den wissenschaftlichen Kollegen gelesen wird, sondern vielleicht doch auch ein bisschen in breiteren Kreisen Nachhall findet. Ich würde sagen, einfach eine Offenheit, ein Interesse an solchen Herkunftssprachen von Nachbarn, die ja überall zu finden sind. Ne? Also natürlich in bestimmten Quartieren vielleicht weniger als in anderen, aber doch auch ein Interesse dafür, im Wissen, dass es das gibt und dass das ein Kulturhintergrund und ein Kulturschatz ist, den man würdigen kann und eine Offenheit eben, sich auch vielleicht was erzählen zu lassen von den Herkunftssprechern dieser Sprachen.
Ein Plädoyer für mehr Offenheit gegenüber Leuten, die von Haus aus andere Sprachen reden. Der Beitrag von Simon Lütold mit der Sprachforscherin Elvira Glaser. Sie hat das Buch «Sprachenräume der Schweiz» mit herausgegeben. Das Buch ist beim Verlag Narr Franke a Tempo herausgekommen und man kann das Buch gratis als E-Book abladen auf der Internetseite von diesem Verlag, weil das wissenschaftliche Projekt vom Schweizer Nationalfonds ist gefördert worden. Do da do, do da da di da da do da do, do da da di da da do da do, do da da di da da do. Rio de Janeiro, Corcovado, bronzeado, brasileiro, voz, pandeiro e violão. Tudo me domina, vai com álcool, gasolina, vale tudo, não perdendo a direção. Isso eu quero ter, mais que nada, tô tranquilo, não tenho nenhum nó no coração. Isso que eu preciso, viver nesse paraíso, me transporto pra uma nova dimensão. Se bota água no feijão, pois a galera vai chegar. Tá na hora, dá um tempo, como o clima, quero relaxar. Quero relaxar. Do-do-do, do-da-da-di-da-da-do.
Tô com tempo pra uma cervejinha, inspirado tô na minha. Me divirto nesse mar, praia, muita onda, churrasquinho, peladinha. Isso faz a vida melhorar. Se bota água no feijão, pois a galera vai chegar. Tá na hora, dá um tempo, tô no clima, quero relaxar. Quero relaxar, quero relaxar. Sim, bota água no feijão, pois a galera vai chegar. Tá na hora da
selber noch nicht, wo es hingeht. Ich fahre weit weg, so weit weg von da. Amigs musst du das Leben lenken lassen. Und wo ich ankomme, das bleibt noch unbekannt. Zahlen steigen auf meinem Kilometerstand. Nur ich bestimme jetzt, wo es durchgeht, durchgeht. An dieser Kreuzung bin ich öfters gewesen. Es sind mir noch nicht, was sie anführt. Ich weiss nicht, auf was dass ich warte. Die Ampel steht auf Grün. Steig ins Auto, Therapie, Musik laut, Gedanken laut. Fahre schnell, sie holen dich im Rückspiegel, mein Enemy. Amix, hast du keine andere Wahl. Du musst einfach davor, Fuss auf dem Gaspedal. Wie du willst, allem in Kuhn. Steig ins Auto, Therapie, Musik laut, Gedanken laut. Fahre schnell, sie holen dich im Rückspiegel, mein Enemy. Amix, hast du keine andere Wahl. Und dabei lässt dann alles los, weil es geht trotzdem voran. Und vielleicht geht's noch ein paar Stunden. Man bleibt weg dann stehen und sieht, wenn man am Ende ankommt. An dieser Kreuzung bin ich öfters gewesen. Weiss immer noch nicht, wo sie anführt. Ich weiss nicht, auf was dass ich warte. Die Ampel steht auf Grün. Steig ins Auto, Therapie, Musik laut, Gedanken laut. Fahre schnell, sie holen dich im Rückspiegel, mein Enemy. An mich sagst du keine andere Wahl. Einfach davor, Fuss auf dem Gaspedal. Wie du willst, allem in Kuhn. Steig ins Auto, Therapie, Musik laut, Gedanken laut. Fahre schnell, sie holen dich im Rückspiegel, mein Enemy. All nix hast du keine andere Wahl. Du musst einfach davor, Fuss auf dem Gaspedal. Wie du willst, allem in Kuhn. Steig ins Auto, Therapie, Musik laut, Gedanken laut. Fahre schnell, sie holen dich im Rückspiegel, mein Enemy. All nix hast du keine andere Wahl. Du musst einfach davor, Fuss auf dem Gaspedal. Wie du willst, allem in Kuhn.
Deine Mundart auf SRF 1 und es ist Zeit für unseren Mundart-Briefkasten. Und zwar hat sich unser Hörer Karl Estermann aus Adligenswil im Kanton Luzern nach einem Wort aus seiner Jugend erkundigt, nämlich ein Nauseli. Sie ist ein Nauseli, hat man im abwertenden Sinn über Frauen gesagt. Gemeint war sie damit, dass die betreffende Frau zum Beispiel, Zitat, jämmerlich oder krankheitsanfällig sei. Er weiss also, für was dass man den Ausdruck gebraucht hat, weiss aber nicht, woher der Ausdruck Nauseli kommt. Und das wird er gerne von unserem SRF 1 Mundartexperten wissen. Simon Lütold hat sich darum auf die Suche gemacht.
Die Erklärung ist ein bisschen Knacknuss. Der einfachste Teil von dem Wort Nauseli ist der Schluss. Das Li am Schluss zeigt, dass es eine Verkleinerungsform ist. Also, um die Frau, wo man eh schon ein bisschen despektierlich über sie redet, noch ein bisschen kleiner machen. Die ursprüngliche Form Nausi habe ich im grossen schweizerdeutschen Wörterbuch im Idiotikon gefunden. Nausi ist im Aargau beleidigt als Bezeichnung für, Zitat, eine dumme, einfältige Weibsperson oder allgemein als Schelte auf eine Weibsperson. Also schon mal ganz sicher nichts Nettes. Aber an dieser Stelle wird es dann eben schwieriger. Das Wort, das mir am nächsten dran scheint, an dem Nausi, ist das Verb nausen oder neusle. Nur sehe ich bei dem keinen ganz offensichtlichen Zusammenhang. Nausen oder neusle als Verb bezeichnet nämlich vor allem das Umschnüffeln, Umstöbern oder Umwühlen in Sachen. Zum Beispiel, wenn man heimlich verbotenerweise in den Sachen von jemand anderem nach etwas sucht oder wenn Kinder heimlich im Süßigkeitenkästchen zu Gang sind. Dem sagt man neusle. Und das Wort, das da als Ursprung drin steckt, ist ziemlich sicher die Nase. Wer seine Nase in Sachen hineinsteckt, die er eigentlich nicht dürft, der nauset oder neuselt eben. Was ich zum Verb nausen auch noch gefunden habe, ist eine zweite Bedeutung, nämlich wenn jemand näselt beim Reden, also durch die Nase redet. Das heisst, wenn man eine krankheitsanfällige oder sonst irgendwie eine fragile Frau als Nauseli bezeichnet, könnte es sein, dass es etwas damit zu tun hat. Also eine, die zum Beispiel immer ein bisschen Pfnüssel hat und drum nasal redet. Aber einen stichhaltigen Beleg für das habe ich leider nicht gefunden. Also abwertende Bezeichnungen für Frauen gibt es in der Mundart ja relativ viel verschiedene. Mir sind zum Beispiel Hurschi und Huscheli am geläufigsten. Und im Idiotikon steht beim Nausi als Vergleich auch noch das Wort Mummeli dabei. All drei, also Hurschi, Huscheli und Mummeli, haben aber nichts mit der Nase zu tun, sondern mit der Anlegung. Jemand, der unsorgfältig angelegt ist, kann man als eingehurscht oder eben eingemummelt bezeichnen. Oder auch als vernuschet. Vielleicht gibt es also da auch noch einen Zusammenhang, weil die beiden Wörter «nuschen» und «nausen» oder «neuseln» sind auf jeden Fall verwandt, auch in der Bedeutung. Zum Beispiel kann «nüscheln» nämlich auch noch heissen, dass jemand den Pfnüssel hat. Und zuletzt ist «nusche» oder «nuscheli» sogar auch noch als Kurzform vom Frauennamen Agnes beleidigt. Es gibt also da ziemlich viele mögliche Anknüpfungspunkte, wenn man dieser abwertenden Bezeichnung ein Nauseli für eine Frau auf die Schliche kommen will. Aber welches da davon der richtige ist, das kann man nicht genau sagen.
Schwierige Sache, also das Nauseli. Simon Lütold war das. Ich habe noch eine Mundart gefragt, die kommt aus dem Wallis. Wisst ihr, was ein Mechteral ist? Also, ich habe das Wort heute zum ersten Mal gehört. Danach gefragt hat unsere Hörerin Hildi Lacher aus Nathers im Kanton Wallis. Sie schreibt, zu Ossenberg im Wallis gäbe es eine sogenannte Fronleichnamszunft, wo alle für die feierliche Prozession am Fronleichnamsfest verantwortlich sind. Und ein Amt in dieser Zunft, sie geben das vom Mechteral. Was sie aber nicht wissen, sei, was es mit diesem Wort auf sich hat, gebe ich gleich weiter an Simon Lütold aus der Mundart-Redaktion.
Mechteral, das ist wirklich ein bisschen gespässiges Wort. Das habe auch ich bis zu der Hildi Lacher in der Anfrage noch nicht gekannt. Und das hat auch einen guten Grund. Ich habe nämlich herausgefunden, dass das Wort heute fast nur noch im Kanton Wallis gebraucht wird. Die Hildi Lacher hat in ihrem Mail auch noch die Funktion von dem Mechteral in der Fronleichnamszunft beschrieben. Er sei ein Vorarbeiter oder Verantwortlicher von einer Arbeitsgruppe oder, Zitat, offizieller Einschenker bei einem Umtrunk. Bei der Antonius-Bruderschaft von St. German, auch im Wallis, ist der Mechteral der Titel vom Kapitalverwalter, der auch die Tagung der Bruderschaft organisiert und leitet. Und im internationalen Fachwörterbuch zu Sprache und Kultur des Weines liest man vom Mechteral als Person, welche die Aufsicht über die Weinberge innehat oder Weinbergsarbeiten verrichtet. Und auch alle Belege aus dem Wörterbuch von der Weinsprache kommen aus dem Wallis. In allen Bedeutungen ist der Mechteral also der Träger von einem bestimmten Amt. Und genau dort liegt auch die Erklärung von dem Wort. Mechteral kommt nämlich ursprünglich vom mittellatinischen Wort ministerialis. Das steckt natürlich auch in bekannteren Wörtern wie Minister oder Ministrant drin. Im Mittelalter ist ministerialis eine Bezeichnung für Beamte oder für Verwalter, häufig im Kontext der Kirche, aber auch außerhalb. Je nach Ort und Epoche haben die Ministerialen sogar zum niederen Adel gehört. Manchmal sind es aber auch einfach Soldaten gewesen. Auf jeden Fall haben sie immer irgendeine Art von Dienst verrichtet. Aus dem mittellatinischen Wort ministerialis ist dann über ein paar Umwege zuerst Mistral und Mestral geworden, dann Metral und eben auch Mechtral und Mechteral. Warum sich das Wort in dieser Form nur noch im Wallis gehalten hat, das kann ich aber nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist es aber so, dass im Wallis sogar auch noch ein Familienname aus dem Wort geworden ist, nämlich der Name Meichtri. Auch dieser Name ist nur im Wallis altverbürgert und geht auf die gleich latinische Berufsbezeichnung Ministerialis zurück.
Der Simon Lütold ist das zum Wort Mechteral und ganz unverhofft, also auch noch zum Familiennamen Meichtri.
Einen Bonus bekommen. Knapp 22 Millionen. Und ist damit an Zürichsee im Kanton Schweiz gewohnt. So hat er Ende Jahr, wenn er muss Steuererklärung machen, sogar beim Steuererklärung machen, noch etwas zu lachen. Und dass ihm das Leben nicht verleidet, so unter dem Nebel unten, hat er noch eine Villa dort oben, in den Bergen an der Sonne. Ein Haus in der Toskana und eins auf den Malediven. Und überall lokal Personal, wo er mit SMS briefen. So hat er immer, wenn er anreist, individuell an jedem Ort seine Lieblingssachen an seiner Lieblingsstelle. Lieblingsblumen, Lieblingsjoghurt und dann jeweils immer auch im Style vom Land, vor Ort, lokal, eine Lieblingsfrau. Millionen Jahresgehalt, umgerechnet gibt das rund ein Lohn von grad mal knapp 11'000 Franken in der Stunde. Hey, ja, wir arbeiten irgendwie schon ringer, wenn auch etwas reinkommt. Weil wenn dann so eine Lieblingsfrau wieder mal ihre Migräne hat, weil sie uns verroten etwas durchstieren will, dann muss man halt im Stundenlohn mal ein paar Stunden länger bleiben und ihr dann Gottes Namen den Ferrari überschreiben. Irgendwie sind die Menschen dann mal wieder nett, wenn man so einen schönen Bonus hat.
Er ist schon viel zu lang hier verhangen. Jetzt ist er gegangen, jetzt hat er es aufgegeben. Sie auch so da, als hat sie es verstanden. Weisst, er stagelt, das ist alles. Aber auch ich gesagt, er sei so besungrig. Und als Dank für das Verständnis hangen seine Unterhosen am Brunnen. Und alle Vorhänge sind am Bewegen. Aber es will niemand etwas sagen. Heimlich schauen sie ihm auch nachher. Aber es ist niemand an dir sagen. Nein, nein, niemand würde verdammt nochmal ein Milligramm riskieren. Es könnte ja dann vielleicht jemand denken, sie will sich wieder hier aufspielen. Also leckert ihr den Mann, da ist so etwas von nah. Also nahe gebrutzelt jetzt fröhlich vor sich her. Verzählen von dem Mann, weiss der Teufel was für Sachen. Und viel zu viele Leute haben gesagt, sie würden es mal genau so machen. Und machen es aber nie. Das lang für mich. Aber zu viel wollen, das sollte man nicht. Was ich hätte, das sollte man schätzen. Die können mich kreuzweise jetzt. Viel zu weit, viel zu weit kann es nicht sein. Irgendwo da aus kann ich einfach mehr sein. Und so, zumindest muss es gar nicht sein. Gar nicht. Affen. Das nette, weiche Volk. Er hat einfach etwas wollen beißen. Er hat die Kante so vermisst gehabt bei all diesen huren Kompromissen. Die heissen so verklemmte Äscher. Die können schon nicht mehr fröhlich furzen. Hat er den Kollegen zitiert die Bar und die haben nur geknickt und ein bisschen geschmunzt. Also leckert ihr den Mann, der ist so etwas von nah. Also nähren gebrutzelt jetzt fröhlich vor sich her. Verzählen von dem Mann, weiss der Teufel was er weiss. Soll das dir sicher nicht schuld sein, nein, sein Vater hat versagt. Verzählen euch, dass ihm als Kind ein Trauma widerfahren. Ihr habt alles richtig gemacht, ne, euch muss man nicht fragen. Verzählt von dem Mann, weiss der Teufel was für Sachen. Und wenn's für Leute haben gesagt, sie würden es mal genau so machen. Und machen es aber nie. Und machen es aber nie. Und machen es aber nie. Oh nein, wir machen es aber nie.
Donnerstagabend, und da reden wir nicht nur Mundart auf SRF 1, sondern wir reden über unsere Mundart. Und ihr könnt uns auch gerne laufend mailen, zum Beispiel mit Fragen zu euren Familiennamen. Diesbezüglich hat Markus Riech Steiner aus Seelisberg im Kanton Uri gefragt, ob sein Name den gleichen Ursprung hat wie die Namen Rechsteiner und Lichtsteiner. Mal schauen, ob unser Mundartredakteur der André Perler und der Experte vom Schweizerischen Idiotikon heute, der Thies Fetzer, diese Frage können beantworten.
Thies, die drei Namen Riechsteiner, Rechsteiner und Lichtsteiner tönen natürlich alle recht ähnlich, aber das muss ja noch nichts heissen. Fangen wir doch mal mit der Verbreitung an. Stammen sie alle aus der gleichen Gegend?
Alle Riechsteiner stammen ursprünglich aus Schötz bei Willisau. Die Rechsteiners aus beiden Appenzell und ein paar St. Galler Gemeinden. Die Lichtsteiners oder Lichtsteiners, das weiss ich nicht genau, wie man es richtig ausspricht, aus Grosswangen, das ist auch in der Nähe von Willisau.
Das heisst, Riechsteiner und Rechsteiner kommen von so weit auseinander, dass es kaum einen gemeinsamen Ursprung gibt. Riechsteiner und Lichtsteiner hingegen kommen aus der gleichen Gegend um Willisau. Ist das schon eine Spur, Thies?
Zu Lichtsteiner kann ich wirklich gerne nichts sagen, aber ich denke, dass Lichtsteiner und Riechsteiner so nah nebeneinander einheimisch sind, ist purer Zufall und sie haben sprachlich nichts miteinander zu tun.
Ja, für das sind sie zu wenig ähnlich, habe ich auch das Gefühl. Aber wenn schon nicht unser Hörer Markus Riechsteiner meint vielleicht, dass die Namen alle gleich gebildet sind. An Lichtsteiner könnte doch ursprünglich von einem Ort Lichtstee kommen, an Rechsteiner von einem Ort Rechstee und an Riechsteiner von einem Ort Riechstee.
Das ist zwar naheliegend, aber so eine Art Riechstein finde ich einfach nie. Und darum glaube ich, dass Riechsteiner wirklich nur eine Nebenform ist von Rechsteiner, auch wenn Schötz und Appenzell weit auseinander liegen. Ich glaube, die Riechsteiners sind aus der Ostschweiz zugewandert.
Wie kommst du denn auf die Theorie?
In Appenzell gibt es ein paar Höfe mit dem Namen Rechstein und von dort haben die Rechsteiners ihren Namen. Rechstein oder älter Rechstein heisst nichts anderes als Rehstein. Reh ist nämlich das ältere Wort für Reh. Die Höfe heissen also so, weil es dort offenbar einen grossen Stein gibt oder gegeben hat, wo sich Reh aufgehalten haben.
Okay, das ist die Erklärung für Rechsteiner, aber wie kommt jetzt ein Riechsteiner ins Spiel?
Den Höf im Appenzell sagt man heute gerne nicht, wie ich als Auswärtiger gesagt habe, Rehstein, aber auch nicht Rehstein oder Rehstein, sondern Rehste. Und jetzt wird es kurz ein bisschen technisch. Der Stein, der ist einfach zur Stadt abgeschwächt, das ist nicht weiter auffällig. Aber im Vorderteil vom Namen ist etwas passiert. Vor H werden lange Vokale zum Teil verändert, man sagt dem Brechig. Zu Basel, Schaffhausen, am Bodensee im Rheintal und im nördlichen Graubünden heisst es zum Beispiel Licht, im Rest von Deutschschweiz ist daraus aber Licht geworden. Zu Vorarlberg sagt man heute noch Feucht, in der Deutschschweiz aber fast überall Feucht. Und das Appenzell ist darum aus dem Rehstein ein Rehstein geworden, wo später dann das H noch verloren hat und zum Rehsten geworden ist.
Gut, jetzt sind wir von Rechstein auf Rechsten gekommen, aber der Herr Riechsteiner ist eben Riechsteiner und nicht Rechsteiner.
Ja, weil der Laut «er», das haben wir jetzt auch selber gemerkt, ein bisschen schwierig auszusprechen ist und im Kanton Luzern auch gerne vorkommt. Also hat man halt dem Laut angepasst, der am nächsten kommt und das wäre jetzt eben «er» wie in Riechstein.
Wunderbar. Sprachlich wäre ja Herkunft aus dem Appenzellischen also möglich. Hast du denn konkrete Hinweise darauf, dass Riechsteiner tatsächlich aus der Ostschweiz ins Luzernische gekommen sind?
Nein, das habe ich nicht. Die Familie Riechsteiner taucht erst 1629 in Quellen in der Gegend von Willisau auf. Aber weil es dort eben nie einen Ort gibt, wo Riechstein heisst, sehe ich eigentlich keine andere Möglichkeit, als dass ihr Name tatsächlich auf Riechstein zurückgeht.
Also am ehesten sind Riechsteiners aus der Ostschweiz in Kanton Luzern eingewandert und haben dort ihren Namen im lokalen Dialekt angepasst. Sich unter verschiedenen Dialekten verstehen, das ist sowieso wichtig, aber besonders wichtig ist es, wenn es um Gesundheit geht. Geht um eine Röstigraben an der Grenze zwischen der Deutschschweiz und der Romandie also, haben die Spitäler zum Teil Mühe, genau die Leute zu finden, die beide Sprachen können. Nicht zu reden von Leuten, die Schweizerdeutsch und Französisch reden. Das Freiburger Spital HFR probiert darum jetzt einen neuen Ansatz aus, nämlich Sprachkurs fürs Personal. Und zwar nicht Hochdeutsch-Sprachkurs, sondern ein Crashkurs auf Senslerdeutsch und Kultur der Senslerinnen und Sensler. Der Oliver Kempa war bei so einem Kurs dabei.
Ein Dienstagabend im Château Bohème, einem stattlichen Schlössli am Dorfrand von Tentlingen im Sensebezirk.
Ein Saal mit dunklem Parkettboden, alten Polstermöbel. In der Mitte ein langer Holztisch. Nach und nach trudeln Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein zum Seisler Sprach- und Kulturkurs. Zum Beispiel die Machilin. Ihre Muttersprache ist Französisch. Ihr Vater redet Berndeutsch. Und beim Seislerdeutsch kommen immer wieder Wörter vor, die sie nicht verstehen.
Hepperen, Stock. Woi und Ei. Das habe ich manchmal ein bisschen Mühe. Wo ist Woi oder wo ist Ei? Und da habe ich nicht verstanden, was es hat geheissen.
Ein knappes Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich angemeldet für den Kurs. Ärztinnen und Ärzte vom HFR, Pflegerinnen, Spitex-Mitarbeitende aus der Region. Nicht nur vom HFR, der Kurs ist offen für alle Leute aus dem Gesundheitswesen. Ihnen geht es darum, nicht nur ein paar seislerdeutsche Wörter zu lernen, sondern noch etwas über das Wesen der Seislerinnen und Seisler zu erfahren.
Ja, das ist auch Kultur von Freiburg, das jetzt kann.
Ja, ich glaube, es gibt viele Unterschiede, wenn wir vergleichen mit anderen schweizerdeutschen Dialekten.
Wenn man hier schafft, dann ist es auch schön, wenn man das auch kennt und so ein bisschen den Hintergrund. Und ich finde es auch spannend, weil eben das ist ein Dialekt, den man sonst in der Schweiz nicht so oft hört, weil es eher begrenzt ist.
Mitorganisieren tut der Kurs Tanja Bohr. Sie ist leitende Ärztin am Spital Tafers und aufgewachsen im Seisenbezirk. Und ihr ist bewusst, dass sich Seislerinnen und Seisler beim HFR schlecht verstanden fühlen. Gerade wenn es um Gesundheit geht, ist es aber wichtig, sich gegenseitig zu verstehen, sagt sie.
Also man ist, wenn man krank ist, einfach hoch vulnerabel. Und da kann es einfach nicht leiden, wenn man einen nicht verstanden kommt, wenn man jemanden noch so aus dem letzten Loch pfeift und einen noch dreimal muss den Satz wiederholen, ist das einfach nicht so gut.
Darum wollte sie mit diesem Kurs dazu beitragen, dass mehr Angestellte beim HFR und die anderen Gesundheitsorganisationen einen Draht finden zu den Seislerinnen und Seislern.
Sehr gut.
Im Chateau Bohème hocken Teilnehmerinnen und Teilnehmer langsam rund um einen Längtisch ab. Leitet tut der Kurs der Seisler Dialektologe Christian Schmutz.
Guten Tag miteinander. Guten Tag zusammen. Auf Seislerdeutsch tun wir nicht das Fenster öffnen wir nicht, sondern eben wir tun es taufen. Taufen kommt von tue auf, auftun. Duft, 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 duft. Ich duft, duft, ich duft. Ich duft, duft, sie duft.
Und schon schauen die erst am Tisch ein bisschen verwirrt rein. Was auch ein bisschen das Ziel von diesem Einstieg, sagt der Christian Schmutz.
Ja, Sprachbad, würde ich sagen. Also, es ist zwar bei Ihnen sicher so, dass Sie Fragen konkrete haben und der Alltag nicht mit so sprachspielerischen Sachen prägt ist. Aber dass Sie merken auch, dass man mit dem spielen kann, dass man lachen darüber, dass das wie neue Fragen um mich weckt, das soll irgendwie ein bisschen so sein.
Der Kurs an diesem Dienstagabend dauert anderthalb Stunden. Und dann gibt es nächste Woche noch einen zweiten Abend, nochmal anderthalb Stunden. In dieser Zeit Seislerdeutsch zu lernen oder alles über die Kultur vom Seisenbezirks zu erfahren, das sei natürlich nicht möglich, sagt der Christian Schmutz. Aber es geht darum, den Dialekt ein kleines Ohr zu bekommen und ein paar gängige Beispiele zu zeigen, wo es Verwechslungen geben kann zwischen Seislerdeutsch und anderen Dialekten. Ein Beispiel lesen zwei Teilnehmende hier vor.
Also, hier hinter euer Shampoo ist es für das Scheichen?
Nein, natürlich ist das Shampoo für den Kopf.
Scheichen auf Seislerdeutsch heisst Schenken. Auf Berndeutsch sagt man den Beischeichen. Verschiedene solche Beispiele geht der Christian Schmutz mit den Teilnehmenden durch. Fast noch wichtiger sind aber das, was er über die Kultur der Seislerinnen und Seisler mitgeben will. Nämlich, dass sie häufig zurückhaltend sind, was gerade im Gesundheitswesen Probleme geben kann.
Wenn jetzt ein Seisler, wenn man den fragt, ja, wie geht's noch? Und er sagt, es geht. Oder, Mama, es geht etwa toll. Oder irgend so etwas. Dass man das so ein bisschen lernt einschätzen. Dass man merkt, ja, der ist halt jetzt nicht ein sehr direkter Mensch, weil er halt einfach ein Seisler ist oder ein anderer Bewohner aus einem Landkanton. Und dort ist man halt nicht so direkt. Und dann hat der vielleicht grusige Schmerzen.
Wenn Ärzte, Pflegerinnen oder Spitex-Mitarbeitende das wissen, dann können sie auch besser auf die Leute und ihre Bedürfnisse eingehen, glaubt der Christian Schmutz. Bei den Teilnehmenden ist der erste Seisler Sprach- und Kulturkurs auf jeden Fall gut angekommen. Die Marilyn sagt,
ja, ich habe noch einen Haufen Wörter kennenlernen. Und ich weiß jetzt nicht, wie man das sagt auf Deutsch, aber ich sage es mal jetzt auf Französisch. C'est vraiment une richesse culturelle fribourgeoise. Et je suis vraiment ravie d'être venue.
Sie sind begeistert, dass sie gekommen und etwas über die kulturelle Vielfalt von Freiburg haben gelernt, sagt sie. Und darum ist sie sicher auch wieder dabei, wenn nächste Woche der zweite Teil ansteht.
Ein Kurs für mehr Verständigungen zwischen Dialektregionen und Sprachen am Freiburger Spital HFR. Das war ein Beitrag von Oliver Kempa mit dem Dialektolog Christian Schmutz, den ihr ja vielleicht auch aus unseren Sendungen erkannt habt. Er arbeitet nämlich auch als Mundartexperte für SRF. Unsere Mundartsendung heute, Redaktion Simon Lütold und André Perler. Mein Name ist Elena Bernasconi. Und die Mundartsendungen und auch vorherige könnt ihr hören oder abonnieren im Netz, findet ihr unter srf.ch/audio mit dem Stichwort «Deine Mundart-Schnabelweit». Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle die neue Folge von «Deine Mundart», wo es um grammatische Zeiten in der Mundart geht. Also zum Beispiel um die Frage, ob man für die Zukunft nur sagen kann, ich fliege morgen in die Ferien, oder ob es noch andere Varianten gibt, wie zum Beispiel, ich werde morgen in die Ferien fliegen, oder so ähnlich. Das dann eben in einer Woche, Donnerstagabend um 8 Uhr, da auf SRF 1.
Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch.
Ich nehme mein Dorf aus Dorfen mit. Mit in der Welt und was es gibt, so wert und wichtig wäre das. Aber weißt du im Leben so viel Bass?
Dass jeder Dorf, was es noch gibt, ist neben uns und Tag damit. Jede Stadt, bei oder weit. Sie liegt nicht da, was die Mitte liegt.
Und lass mich bleiben in meinem Tal. Dass jedes andere Ort ist Qual, ist neben uns von Himmel weit. Ich hab da so viel Länge. Musik fort und blüht bei mir. Das Gärtchen nimmt ein anderer hier. So wältig ist mein Tag vorbei. Der Himmel doch begraben sie. Und lass mich bleiben in meinem Tal. Dass jedes andere schon ich nehme uns von Himmel weit. Wir haben das für lange Zeit. Wir haben das für lange Sonnenschein, Frühling und Sommer.
Nachrichten von SRF um 21 Uhr mit Marco Kalle. Beim Flugzeugabsturz im Westen Indiens sind nach neuesten Polizeiangaben mindestens 290 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche verletzte Personen wurden in Spitäler gebracht. Der indische Premierminister Narendra Modi sprach von einer Tragödie, die fassungslos mache. In dieser traurigen Stunde seien seine Gedanken bei allen Betroffenen. Auch das Schweizer Außendepartement kondolierte den Angehörigen und Freunden der Opfer. Das Flugzeug des Typs Boeing 787 Dreamliner hätte heute Morgen von der Stadt Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat nach London fliegen sollen. Es stürzte aber kurz nach dem Start ab in ein bewohntes Gebiet. Unter den Todesopfern sind auch Anwohnerinnen und Anwohner. An Bord des Flugzeugs waren über 240 Personen. Laut der Fluggesellschaft handelt es sich um Menschen aus Indien, Großbritannien, Kanada und Portugal. Die Absturzursache ist noch nicht bekannt. Deutschland und die Ukraine wollen zusammenarbeiten, um Waffensysteme mit großer Reichweite zu entwickeln. Darauf hat sich der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky geeinigt bei einem Besuch in Kiew. Deutschland sei bereit, weitreichende Waffen zu finanzieren, die in der Ukraine hergestellt würden, sagte Pistorius. Im Gegenzug solle Deutschland von der Erfahrung der Ukraine profitieren. Pistorius stellte der Ukraine zusätzliche Gelder in der Höhe von 1,9 Milliarden Euro in Aussicht für die Waffenproduktion. Das deutsche Parlament muss diesen Betrag noch bewilligen. Pistorius betonte aber, Deutschland werde weiterhin keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern. Die Ukraine will diese Waffen für Angriffe auf Ziele in Russland.